Domradio weltweit.
Einsatz gegen Fremdenhass und Solidarität mit den Schwächeren. Das stand im Mittelpunkt des Kolpingtages, der vorletztes Wochenende hier in Köln stattgefunden hat. Über 10.000 Kolping-Brüder und Schwestern, die haben hier die Kölner Innenstadt bevölkert. Alles war voll mit orangefarbenen Schals, Mützen und Luftballons und natürlich mit fröhlichen Menschen. Wir schauen auf den Kolpingtag 2015 zurück, auf die Highlights. Wir fragen, wie war es denn und vor allen Dingen, was bleibt? Ich bin Nina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und es ist ziemlich genau eine Woche her. Da war die ganze Kölner Innenstadt in leuchtendes Orange getaucht. Über 10.000 Kolpingsmitglieder waren hierher zum Kolpingtag 2015 gekommen, der nämlich heute in unserer Sendung hier das Thema ist. Und hier bei mir im Studio ist jetzt der Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland, Ulrich Vollmer. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank.
Herr Vollmer, haben Sie sich erholt von dem aufregenden Wochenende?
Ja, mittlerweile sind wir wieder auf normaler Höhe heruntergeschaltet. Es waren erlebnisreiche Tage gewesen. Es waren mehr als 15.000 Dauerteilnehmende. Und am Samstag hatten wir zusätzlich noch weitere bis zu 5.000 Tagesgäste, sodass wir wirklich davon ausgehen können, Köln hat am vergangenen Wochenende 20.000 engagierte Kolpingschwestern und Kolpingbrüder aus dem ganzen Bundesgebiet hier zu Gast gehabt.
Macht Sie das stolz?
Ja, ich bin stolz darüber, dass wir diese Zahl erreicht haben. Es hat viele gegeben im Vorfeld, die gesagt haben, schafft ihr das? Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir die 15.000 auch erreichen werden. Und natürlich freut uns sehr, dass wirklich auch noch diese vielen Tagesgäste zusätzlich am Samstag das Bild hier in der Stadt Köln ja, mit Kolping eigentlich auch geprägt haben.
Sie hatten ja ein ziemlich buntes Programm, muss man so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab Vorträge, es gab Feiern, es gab Aktionen wie die Schuhaktion, über die wir später noch sprechen werden. Was war denn Ihr persönliches Highlight?
Ja, mein persönliches Highlight war einmal, dass es uns gelungen ist mit unserer Minoritenkirche, der Grabeskirche Adolf Kolpings. Ich sage immer, es ist das Schatzkästchen unseres Verbandes, wirklich ein geistliches Zentrum an diesem Tag zu haben. Die Menschen sind in Strömen gekommen. 15.000 Opferlichter sind dort angezündet worden. Es ist gebetet, gefeiert, es ist gebeichtet worden. Ich hatte nur kurz Gelegenheit, in der Minoritenkirche zu sein, aber ich habe festgestellt, ja, das brauchen wir auch. Wenn der Satz Kolpings oder das Zitat Kolpings stimmt, auf dem Glauben ruht das Leben, ist das an diesem Tag sehr schön deutlich geworden.
Was ist denn eigentlich die Idee des Kolpingtages?
Die Planung war natürlich ausgerichtet einmal auf den Anlass, den 150. Todestag Adolf Kolpings. Dann in diesem Jahr 50 Jahre Beendigung des Zweiten Vatikanischen Konzils für uns als katholischen Verleihenverband. Ein ganz wichtiges Ereignis, die Verantwortung von Christen in Gesellschaft, aber auch in Kirche wahrzunehmen, hat das Zweite Vatikanum ja deutlich gemacht. Und der dritte Anlass natürlich auch 25 Jahre wieder gemeinsames Kolpingwerk Deutschland. Und in einer Veranstaltung, an der ich selber auch teilgenommen habe, hat uns Frau Heinecker, die dort zu diesem Thema Kolping in der DDR geforscht hat, einen hochspannenden Vortrag gehalten, ergreifend zu hören, was Kolping-Schwestern und Kolping-Brüder in diesen Jahren der Trennung auch wirklich im Osten unseres Vaterlandes auch durchgemacht haben.
Mit Frau Heinecker werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen, weil das ja ein interessantes Thema ist, weil viele Kolpingsmitglieder auch unter Beobachtung der Stasi standen. Das führt uns eigentlich schon direkt zu dem Motto des Kolpingtages, Mut tut gut. Wie ist denn das gemeint?
Wir haben uns an einem Zitat Adolf Kolpings dabei angelehnt, wer Mut zeigt, macht Mut. Wir wollen damit deutlich machen, dass wir als engagierte Christen, als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder in dieser Gesellschaft, in unserer Kirche auch Mutgeber oder Mutmacher sein können. Also Menschen, die erleben, wir sind nicht allein. Genauso gibt es bundesweit engagierte Kolpingschwestern und Kolpingbrüder. Und so etwas mal gemeinsam zu erleben in einer so großen Gemeinschaft, das kann auch Mut machen.
Es gab sogar Grüße vom Papst, die wurden Ihnen übermittelt. Was hat er Ihnen denn gewünscht?
Der Nuntius war am Samstagabend ja bereits da und hat ein Grußwort gesprochen. Er hat darin nochmal deutlich auch die Bedeutung des Kolpingwerkes hervorgehoben und hat sehr bewusst auch auf das Engagement für die Familie hingewiesen. Wir verstehen uns ja als Anwalt der Familie und von daher gesehen waren wir sehr froh, dass es diese klaren Worte auch gegeben hat und er uns auch dazu aufgefordert hat, weiter in dem Bemühen, Familien zu stärken, unsere Gesellschaft einfach nicht nachzulassen.
Und es gab den Kontakt zum emeritierten Papst Benedikt XVI. Sie hatten eine ja ungewöhnliche Aktion ins Leben gerufen. Sie haben nach Schuhspenden aufgerufen, die dann verkauft werden. Und der Erlös, der soll an ein soziales Projekt der Kolping-Jugend gehen. Ja, und der prominenteste Schuhspender, der war eben der emeritierte Papst Benedikt XVI., der seine roten Schuhe ihnen zur Verfügung gestellt hat. Wie kam denn dieser Kontakt zustande?
Indem wir freundlich angefragt haben, aber ich erzähle Ihnen, wie es gewesen ist. Wir hatten Pressekonferenz mit unserer Aktionspatin, der Yvonne Willix. Und als ich berichtete, dass der Nuntius kommen würde, sagte sie so ganz spontan, das wäre aber schön, wenn der Nuntius auch Schuhe des Papstes mitbringen würde. Und da macht es bei mir Klick. Ich habe dann umgehend unseren Bundesvorsitzenden Thomas Dörflinger angerufen, da ich wusste, dass er Kontakt zu Erzbischof Genswein hat. Und ich habe ihn gefragt, ob er dort mal anfragen kann. Und er sagte so, na, wenn das gelingt, aber wir versuchen es einfach. Und wir kriegten innerhalb von einigen Tagen die Rückmeldung, die Schuhe sind unterwegs, wir machen mit.
Da waren Sie wahrscheinlich selber ganz erstaunt von.
Wir waren alle erstaunt, natürlich auch hoch erfreut. Und man muss ja wirklich sagen, das hat er wirklich, war ja öffentlichkeitswirksam gewesen. Nicht umsonst sind weit mehr als 25.000 Paar Schuhe gesammelt worden, mehr als wir überhaupt erhofft haben, zusammen mit den Bürger und Bürgerinnen der Stadt Köln hier. Dafür sage ich auch herzlich Dank. Und es wird ja auch wirklich diesem Jugendprojekt Blumenberg der Kolping-Jugend im Kolpingwerk Dürzesaalverband Köln hier auch zugutekommen.
Wenn Sie jetzt zurückblicken mit ein bisschen Abstand, was bleibt denn vom Kolpingtag 2015?
Erst einmal natürlich eine große Zufriedenheit und auch Dankbarkeit. Dankbarkeit vor allem dafür, dass ganz viele Menschen mitgemacht haben, dass wir ganz viel Unterstützung durch das Erzbistum, durch die Stadt Köln, durch andere Verbände und Organisationen erhalten haben. Ein solcher Kolpingtag ist nur möglich, wenn ganz viele mitdenken, mitmachen. Dafür bin ich vor allem dankbar, dass wir wirklich diese Begleitung und Unterstützung bekommen haben, dass viele Dürzesanverbände, Kolpingsfamilien sich mit ihren Aktionen, mit Initiativen, die vor Ort gelingen, das Bild der Stadt in der Stadt Köln am Samstag tagsüber auch geprägt haben. Dafür sind wir erstmal dankbar. Ich hoffe, dass von diesem Kolpingtag nochmal Impulse ausgehen. Wirklich ermutigt, Kolpingschwestern und Kolpingbrüder wieder die Nöte der Zeit vor Ort auch sehen, sich engagiert wie bisher zum größten Teil weitermachen, andere mitbegeistern. Und ich glaube, dann wird ein solcher Kolpingtag wirklich auch wirksam werden.
Was bleibt vom Kolpingtag 2015? Auf jeden Fall Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das ist die Bilanz des Bundessekretärs des Kolpingwerkes Deutschland, Ulrich Vollmer. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren.
Gern geschehen.
Es geht um den Kolpingtag 2015 hier bei uns im Domradio in der Sendung Weltweit. Ja, der emeritierte Papst Benedikt, der hat es getan, der Fußballer Per Mertesacker auch und tausende von Kölner Bürgern und Kolpingsmitgliedern. Sie haben für die Aktion Mein Schuh tut gut beim Kolpingtag gespendet, der ja heute unser Thema hier ist. Das war eine Aktion angelehnt an den Gesellenvater Adolf Kolping, der ja selbst gelernter Schuhmacher war. Und tatsächlich sind 22.000 Paare zusammengekommen. Und was damit passiert ist, das hat Pavis Kosravi herausgefunden.
Mein Schuh tut Gutes. Das ist nur eines von vielen Mottos auf dem Kolpingtag 2015 in Köln. Maria Mück von Kolping Recycling sammelt diese ganzen Schuhe auch ein, eben damit diese Schuhe Gutes tun können. Frau Mück, das ganze Geld, was mit den gespendeten Schuhen gesammelt wird, wo geht das hin?
Das Geld wird gespendet für das Projekt Blumenberg hier in Köln. Das tut Jugendliche unterstützen. Verschiedene Jugendprojekte laufen. Ist ein Brennpunktstadtteil hier innerhalb von Köln.
Wie kommt das ganze Projekt bei den Bürgern an? Also wie viele Leute spenden so ihre Schuhe?
Wir haben eine riesen Resonanz gehabt. Wir haben ja schon in der Landex Arena gesammelt. Da hatten wir schon mal so einen Teil voll. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir unser Teil, was wir uns vorgenommen haben, wohl erfüllen werden.
Aber es gibt natürlich auch besondere Leute, die ihre Schuhe gespendet haben, unter anderem der ehemalige Papst Benedikt XVI. Was sind das genau für Schuhe?
Das sind die Papstschuhe, die roten Schuhe, die jeder Papst trägt, solange er im Amt ist. Diese Schuhe sind auf der Bühne präsentiert worden und kommen anschließend, wenn der Kolpingtag vorbei ist, nach Makel ins Museum.
Es gibt aber auch Fußballschuhe, nämlich von Per Mertesacker. Was sind das für Treter?
Das sind Fußballschuhe, die hat der Per Mertesacker zur Verfügung gestellt und die wurden versteigert.
Normalerweise werden Schuhe, wenn sie abgelaufen sind, ja eher weggeschmissen. Wie kann man jetzt mit älteren Schuhen trotzdem noch Geld sammeln? Wie kann man damit spenden?
Also wir haben aufgerufen, tragfähige Schuhe zu spenden. Das heißt nicht Schuhe, wo die Sohle schon durchgewetzt ist, sondern wirklich die Menschen noch tragen können. Wir haben eine Riesenresonanz, wo die Bürger der Stadt Köln, genauso die Kolping-Mitglieder, die haben sogar richtig neuwertige Schuhe oder neue Schuhe gekauft, die sie hier spenden können. Was passiert mit den Schuhen? Die Schuhe werden sortiert in einem Sortierbetrieb. Die gar nicht mehr tragfähig sind, werden der Wiederverwertung zugeführt und die anderen werden verkauft. Und über den Verkauf kommt der Erlös zusammen für das Projekt Blumenberg.
Normalerweise werden alte Schuhe ja weggeschmissen. Hier beim Kolpingtag 2015 tun diese Schuhe Gutes und bewegen einiges.
Mein Schuh tut gut. Ein Beitrag war das von Pavis Kosravi. Ja, und die Aktion, die brachte übrigens über 300 Euro allein für die signierten Fußballschuhe von Per Mertesacker. Geld, das also nun den Jugendlichen im Projekt Blumenberg in Köln zugutekommt. Ja, und die vom Papst, die wurden natürlich nicht verkauft, sondern dem Museum in seinem Geburtshaus in Makel in Oberbayern übergeben. Und gleich geht's hier um die deutsche Wiedervereinigung. Die feiern wir ja in diesen Tagen, das 25. Jubiläum. Und wie es dem Kolpingwerk in der DDR ergangen ist, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio und wir schauen jetzt mal auf 25 Jahre deutsche Einheit. Das wird ja in wenigen Tagen bundesweit gefeiert. Und das ist auch für das Kolpingwerk ein wichtiger Einschnitt vor 25 Jahren gewesen, denn auch in der DDR hat es Kolpingsfamilien gegeben, 150 um genau zu sein, mit über 4000 Mitgliedern. Allerdings fand das Ganze unter etwas erschwerten Bedingungen statt. Das SED-Regime, das erlaubte nämlich keine Zusammenschlüsse außerhalb der vorgegebenen staatlichen Strukturen. Die Bildung von Vereinen und Verbänden war verboten und die Menschen, die konnten sich nur den sozialistischen Massenorganisationen anschließen. Petra Heinecker ist Historikerin und sie promoviert über Kolping in der DDR. Frau Heinecker, wie hat denn das funktioniert? Wie konnten sich in der DDR Kolpingsfamilien bilden und vor allen Dingen agieren?
Ja, Kolpingsfamilien gab es im Gebiet der späteren DDR seit dem 19. Jahrhundert. In der NS-Zeit, spätestens aber im Zweiten Weltkrieg, mussten sie ihre Arbeit einstellen. Nach 1945 dann nahmen einige dieser ostdeutschen Kolpingsfamilien unmittelbar ihre Arbeit wieder auf. Aber es stellte sich schon sehr bald die Frage, wie sie ihre Existenz im atheistisch-sozialistischen Staat dauerhaft sichern könnten. Es war nämlich so, dass die Verfassung der DDR zwar formal die Religionsfreiheit und auch das Recht auf Versammlung und die Bildung von Vereinen gewährte, und das waren die Kolpingsfamilien. Rechtlich betrachtet waren sie Vereine. Und in der Praxis aber duldete das SED-Regime keine gesellschaftlichen Zusammenschlüsse außerhalb der von ihm vorgegebenen Strukturen und schon gar keine Vereine, die per se als bürgerlich und damit als reaktionär galten. Und so gingen katholische Laienverbände wie das Kolpingwerk oder auch die Caritas, ähnlich anderen Verbänden und Vereinen der DDR als selbstständige Organisationen alle unter. Die Kirchen aber wiederum waren die einzigen gesellschaftlichen Zusammenschlüsse in der DDR, die nicht von diesen totalitären Strukturen erfasst waren. Und die Kolpingsfamilien suchten deshalb, ähnlich wie sie das auch schon in der NS-Zeit getan hatten, den Schutz der katholischen Kirche und setzten unter ihrem Dach ihre Arbeit als Pfarrgruppen fort. Und so entstand die sogenannte kirchliche Kolpingsarbeit.
Was bedeutete das denn dann für das Kolpingwerk in Ostdeutschland? Also welche Handlungsspielräume hatten die überhaupt? Standen die unter der Beobachtung der SED?
Also wie gesagt, der Spielraum war die Kirche und das heißt auch, das, was sie machen konnten, war kirchlich orientiert. Also sie machten Bildungsarbeit und die war deutlich religiöser orientiert als in der Bundesrepublik. Sie kümmerten sich um Themen wie Ehe und Familie, Arbeit und Beruf, katechetische Themen. Und sie waren hier sehr geschätzt bei den Bischöfen der DDR für ihr sogenanntes Handwerkerdiakonat. Das heißt, die Kolpingsmitglieder, die haben in vielen Zehntausenden unbezahlten Arbeitsstunden Kirchen renoviert, kirchliche Kindergärten, kirchliche Krankenhäuser in Schuss gehalten. Und ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Kolpingsfamilien standen unter Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit und zwar ab 1950 vier Jahrzehnte lang.
Wie hat sich das im Alltag, in der alltäglichen Arbeit der Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes ausgewirkt?
Das wirkte sich auf das Leben einzelner Kolpingsmitglieder aus, die entweder in den 50er Jahren noch in der stalinistischen Phase der DDR mehr oder weniger strafrechtlich verfolgt wurden und dann auch wegen ihrer Kolpingzugehörigkeit im Gefängnis saßen. Beziehungsweise wirkt es sich insofern aus, dass die Stasi versuchte, einzelne Kolpingsmitglieder für ihre Arbeit anzuwerben und sich einzelne diesen Werbeversuchen stark widersetzten, aber persönliche Beeinträchtigungen dadurch erleben mussten. Auf die Kolpingsarbeit insgesamt hatte diese Beobachtung keinen größeren Einfluss, weil die Stasi selber ihre Arbeit so subtil gestalten musste, dass sie nicht auffallen durfte und sie deshalb unter dem Radar fliegen musste.
Dann ist die Mauer gefallen, es kam die Wiedervereinigung. Das feiern wir heute im 25. Jahr. Wie hat das Kolpingwerk in Ostdeutschland verändert?
Ja, das hat das Kolpingwerk zunächst stark organisatorisch verändert. Es war ja mehrere Jahrzehnte lang Teil der katholischen Kirche und von dieser katholischen Kirche löste sich nun die Kolpingsarbeit wieder. Die Diözesanverbände in der DDR schlossen sich zunächst im März 1990 zum Kolpingwerk im Bereich der Berliner Bischofskonferenz zusammen und gliederten sich dann wieder dem Kolpingwerk Deutschland an. Und seitdem gibt es ein Kolpingwerk Deutschland.
Wenn jetzt zum 3. Oktober die Wiedervereinigung gefeiert wird, dann wird sicherlich auch wieder darüber diskutiert, ob denn Ost und West mittlerweile zusammengewachsen sind. Wie sieht das beim Kolpingwerk aus? Gibt es da heute noch Unterschiede zwischen Ost und West?
Also ich habe in den vergangenen Jahren wiederholt erlebt, dass sich das Kolpingwerk aktiv mit seiner deutsch-deutschen Geschichte auseinandersetzt, wie zum Beispiel letzte Woche beim Kolpingtag in Köln, zu dem ich vom Verband eingeladen war, um über das Thema zu sprechen. Ich erlebe, dass die Mitglieder sich informieren, um eben einen wichtigen historischen Abschnitt ihrer Verbandsgeschichte, aber auch natürlich ihres persönlichen Lebens zu reflektieren und um unterschiedliche Erfahrungen aus Ost und West auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser verstehen zu können. Und ich würde sagen, das Zusammenwachsen ist immer noch aktuell.
Kolping in der DDR, 25 Jahre Kolpingwerk Deutschland. Darüber habe ich gesprochen mit der Historikerin Petra Heinicker, die über Kolping in der DDR promoviert. Weltweit hören Sie und es geht um den Kolpingtag 2015 heute hier. Und natürlich war auch ein großes Thema auf dem Kolpingtag das Leben und Wirken des Gesellenvaters Adolf Kolping, der im ausgehenden 19. Jahrhundert ja den ersten katholischen Gesellenverein gründete. Als einer der ersten half er jungen Menschen in bedrängter Situation. Sie erlebten Gemeinschaft, Geborgenheit und religiöse Bildung. Und das alles passierte hier in Köln. Adolf Kolpings Leben ist untrennbar mit Köln verbunden. Deswegen gibt es auch eine Stadtführung, die sich auf die Spuren von Adolf Kolping begibt. Und Pavis Kosravi war für uns mit dabei.
Ja, wir befinden uns hier an einem geschichtsträchtigen Ort und eigentlich der Keimzelle des Kolpingwerkes schlechthin. Linke Hand ist der moderne Bau, die Kolumbakirche. Und vor mir an dem Gingobaum, da war die Kolumbaschule. Schon seit dem Mittelalter gehörte zur Kolumbakirche eine Schule. Und zu Zeiten Adolf Kolping war dies die Kolumba-Knabenschule.
Dieser Mann kennt sich aus. Klaus Terler vom Kolping-Diözesanverband Köln. Er macht die Führungen Adolf Kolping, Spuren mutigen Lebens. Herr Terler, was sind so die Highlights dieser Führung?
Ja, es sind 9 Punkte, die wir rausgesucht haben und zu denen wir interessante Bezüge herstellen können zwischen Kolping und der Geschichte der Stadt Köln. Hier zum Beispiel die Schule Kolumba-Schule als zentraler Ort für das Kolpingwerk, weil hier der Kolpingverein am 6. Mai 1849 gegründet wurde. Der erste Gesellenverein, den Adolf Kolping hier ins Leben gerufen hat. Mit 7 oder 19 Gesellen. Man weiß es nicht so genau, wie viele es waren. Und von hier aus ging dann das Kolpingwerk in die ganze Welt.
Was kann man denn heute noch von den Lehren Adolf Kolpings mitnehmen?
Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass Adolf Kolping sich nicht hat beirren lassen. Wenn er sich einmal ein Ziel gesetzt hat und dieses erreichen wollte, hat er alles dafür getan. Er ist zum Stadtrat gelaufen, er hat sich so lange mit dem Stadtrat auseinandergesetzt, bis sogar der preußische König ihm das Kooperationsrecht erteilte, sodass er nicht nur als natürliche Person das Gesellenhospizium erwerben konnte, sondern dass das Gesellenhospizium als juristische Person Besitzer dieses Werkes, dieses Hauses sein konnte.
Am Samstag kamen über 300 interessierte Bürger zu den Führungen und haben sich hier über das Leben Adolf Kolpings informiert.
Ja, wir kommen aus der Kolping-Gruppe Weil-Kreiburg und sind zum ersten Mal mit 15 Leuten in Köln. Und wollen uns über Adolf Kolping informieren, von der Keimzelle weg.
Wir wollen mal die Spuren des Herrn Kolpings einmal kennenlernen. Wir sind ja sehr, sehr weit weg davon, aber wir wollen auch einmal den Ursprung kennenlernen.
Wo gab es den größten Aha-Effekt bisher?
Den größten Aha-Effekt gab es bei mir, als mir ein Kolping-Bruder sagte: Hör mal zu, was du hier erzählst, ist gar nicht richtig. Unser Präses, der auch mal Bundespräses war, hat gesagt, das Datum 6. Mai sei nur eine Zusammenkunft, aber nicht Gründung des Vereins gewesen. Und ich glaube, für die Zuhörer, die hier vorbeikommen, ist es wichtig, mal die Keimzelle des Kolpingwerkes zu sehen.
Man lernt also immer was dazu, auch bei der Stadtführung Adolf Kolping, Spuren mutigen Lebens in Köln.
Unter dem Motto Mut tut gut stand in diesem Jahr der Kolpingtag 2015 in Köln. 3 Tage lang standen Gottesdienste, Stadtführungen, Vorträge und Feiern auf dem Programm. Und wir berichten über bewegende und bewegte 3 Tage hier zu Füßen des Domes. Ich bin Ina Rotscheid, schön, dass Sie dabei sind. Der Kolpingtag 2015 ist heute unser Thema hier. Und wenn eines die Kolping-Mitglieder und das Kolping-Werk auszeichnet, dann ist es ja die internationale Solidarität. Es zeichnet den Verband ja aus, dass er Partnerschaften rund um den Globus hat. Und nichts anderes ist ja gelebte Solidarität. Darum haben sich beim Kolpingtag 2015 auch Kolpings Familien und Organisationen und internationale Gäste präsentiert, die sich für die eine Welt engagieren. Pavis Khosravi hat die für uns besucht.
Mail an Merkel für globale Gerechtigkeit. Diese Broschüre wird hier verteilt am Hotspot 2 auf dem Kolpingtag in Köln. Und mit dabei ist auch Monika Kowolf-Ferger vom Kolpingwerk International. Hier geht es ja um eine Welt. Was bedeutet eigentlich eine Welt ganz persönlich für Sie?
Also eine Welt bedeutet für uns erstmal, dass wir alle zusammen leben müssen, auf einem Globus sozusagen. Das heißt, was wir in Deutschland tun, beeinflusst natürlich auch Menschen in vielen anderen Ländern. Für uns ist eine Welt eigentlich eine Aufforderung, dass wir uns umeinander kümmern und dass wir Solidaritätsbeziehungen aufbauen innerhalb der Welt. Wir bei Kolping International fördern das halt von Kolpingsfamilien, von Diözesanverbänden, die Partnerschaftsbeziehungen zu entsprechenden Kolpingsfamilien in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten haben. Und dabei geht es nicht nur um Geld, dabei geht es auch um Freundschaft, es geht um Vorurteilsabbau. Es geht darum, dass wir alle zusammen diesen Globus bewohnen und das vernünftig machen sollten.
Aber was bedeutet eigentlich globale Gerechtigkeit?
Also für uns bei Kolping International ist globale Gerechtigkeit ganz stark auch gerechte Arbeitswelt. Das ist unser Themenfeld. Als Kolping kommen wir natürlich aus der Arbeitswelt. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in der ganzen Welt von ihrer Arbeit vernünftig leben können, dass sie unter vernünftigen Bedingungen arbeiten können. Das machen wir in der UNO, das machen wir in der Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, das machen wir im Europäischen Parlament. Und natürlich machen das unsere Leute hier auf der Straße. Das machen die Kolpingsfamilien, die sich dafür einsetzen, die für Projekte spenden, wo wir zum Beispiel Berufsbildung in aller Welt, Bildungsprojekte anbieten. Und das ist das, was uns eigentlich an der globalen Gerechtigkeit ganz besonders interessiert.
Es geht aber auch um fairen Handel. Annette Fuchs vom Kolpingwerk Deutschland, sie ist ebenfalls Geschäftsführerin im Bundesfachausschuss Eine Welt. Wie kann das Kolpingwerk jetzt dabei helfen beim fairen Handel?
Wir haben verschiedene Aktionen ins Leben gerufen. Zum Beispiel hatten wir mal ein Projekt des fairen Frühstücks. Da haben wir faire Produkte zusammengepackt und an die einzelnen Interessenten verschickt, sodass die an bestimmten Festtagen oder an Sonntagen eben fair zusammen frühstücken konnten. Dann gab es sehr viele Großaktionen dazu. Also im DDV Augsburg zum Beispiel sind sehr viele faire Frühstücke organisiert worden. Das ist eine Möglichkeit. Dann sind wir Mitglied bei Transfair, wo es ja um den fairen Handel hauptsächlich geht. Wir unterstützen die Politik von Transfair. Dann versuchen wir selber im Kolpingwerk faire Produkte zu verwenden. Also es gibt ganz, ganz viele Aktionen zum fairen Handel.
Frau Kurwolf-Herger, was kann denn so ein Kolpingtag wie dieser bewirken? Ist das auch vielleicht ein bisschen Umdenken in den Köpfen vieler Menschen? Also erreichen Sie auch mehr als nur die Kolpingfamilien hier?
Also das hoffen wir schon. Wir sind natürlich in der ganzen Stadt präsent, an vielen verschiedenen Orten. Und ich denke schon, dass das auch nach außen ausstrahlt. Alleine schon durch die Farben, die man überall sieht, das viel Orange, durch die positive Ausstrahlung, die die Menschen auch einfach haben hier, denke ich, dass wir gut hierher passen, nach Köln auch. Wir gehen nach außen. Die Kolping-Gemeinschaft ist halt keine in sich abgeschlossene Gemeinschaft. Wir wollen nach außen gehen, wir wollen andere Menschen erreichen. Wir wollen, dass möglichst viele mitmachen, sich von unseren Ideen begeistern lassen. Und die eine Welt ist halt eine Idee davon, eine wichtige.
Die orangene Farbe bei Kolping bedeutet ja auch Lebensfreude. Die wurde auf jeden Fall hier ausgestrahlt, aber eben auch Akzente setzen. Und ich bin sicher, dass auch viele Menschen jetzt dadurch aufmerksam geworden sind, dass sie eben so viele orange bekleidete Menschen gesehen haben, was das Kolpingwerk eben versucht, hier für unsere Welt zu schaffen.
Ja, das Kolpingwerk hat Partnerschaften rund um den Globus und setzt sich für gelebte Solidarität ein. Vom Warenhandel über TTIP bis hin zur globalen Gerechtigkeit. Ein Beitrag war das von Pavis Kosravi. Über Solidarität als zentraler Wert des Kolpingwerkes und die zahlreichen internationalen Gäste beim Kolpingtag 2015 haben wir soeben schon gesprochen. Und ein Verband, der das gerade tagtäglich lebt und erlebt, ist das Kolpingwerk Österreich. Denn nicht nur Deutschland ächzt unter dem Ansturm der Flüchtlinge, auch Österreich. Tausende sind allein wieder am vergangenen Wochenende in Österreich eingetroffen. Denn wer nach Deutschland will, egal ob nun aus Italien oder vom Balkan, der muss über Österreich reisen. Und wie die Menschen in Österreich damit umgehen, das erklärt Christine Leopold, die Präsidentin des Kolpingwerkes Österreich.
Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die einfach die Not sehen, die Not verstehen und zupacken und helfen an den Bahnhöfen, in den Pfarren, auch bei uns im Kolpingwerk in Österreich, also an ganz verschiedenen Stellen wird einfach bedingungslos geholfen. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch so bei uns, dass es Leute gibt, die für eine härtere Gangart sich stark machen und ja, es gibt auch eine Partei in Österreich, die FPÖ, eine rechtspopulistische Partei, die halt diesen Trend sehr verstärkt.
Ja, und diese FPÖ, die lag gerade erst in jüngsten Umfragen ziemlich weit vorne. Bekannt ist sie uns hierzulande natürlich noch durch den mittlerweile verstorbenen Jörg Haider. Heute ist Heinz-Christian Strache der Vorsitzende der FPÖ und die setzt nun den österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann mächtig unter innenpolitischen Druck, denn in den kommenden Wochen stehen zwei Landtagswahlen an.
Es ist eine große Herausforderung, weil er ja doch eine sehr humanistische Rolle einnimmt in der ganzen Flüchtlingsfrage und für ihn einfach klar ist, Kriegsflüchtlinge müssen aufgenommen werden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, aber natürlich gibt es weite Teile der Bevölkerung, die sagen, man muss die Flüchtlinge abhalten.
Und auch das Kolpingwerk Österreich unterstützt die Flüchtlinge, die zu ihnen kommen, denn Solidarität und Nächstenliebe seien ja eines der Leitmotive des Kolpingwerkes, das sagt Christine Leopold.
Wir haben jetzt in den letzten Monaten, kann man sagen, 2-3 Monaten, weil es war ja doch schon absehbar, dass sich der Flüchtlingsstrom verstärken wird, haben wir versucht, einfach jedes leere Bett in unseren Häusern freizumachen und haben an die 300 Betten geschaffen. Zum Beispiel ein Kolpinghaus in Wien haben wir ganz kurzfristig jetzt freigemacht, vorige Woche. Das Haus hat im Regelfall 135 Betten und momentan sind 280 Leute drinnen untergebracht. Anfangs wurden sie nur so durchgeschleust und jetzt ist es einfach so durch den Rückstau, dass sie auch immer länger bleiben.
Also auch längerfristige Hilfe, darauf richtet sich das Kolpingwerk Österreich ein. Das hat Präsidentin Christine Leopold angekündigt. Der Kolpingtag 2015 und die internationale Solidarität, die sind heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Und immer wieder wird ja in diesen Tagen auch das Argument angeführt, man müsse die Fluchtursachen bekämpfen, damit die Menschen schlichtweg keinen Grund mehr haben, nach Europa zu kommen. Aber ist das denn eigentlich realistisch? Europa trägt mit seiner Handelspolitik in zahlreichen afrikanischen Staaten dazu bei, dass lokale Märkte kaputt gehen. Und das UN-Millenniumsziel, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe auszugeben, das hat selbst Deutschland bis heute nicht erreicht. Was hat es also auf sich mit dem viel zitierten Argument, man müsse die Fluchtursachen bekämpfen? Thomas Silberhorn ist Staatsminister im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen darüber, dass viele der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, aus afrikanischen Staaten oder vom Balkan kommen. Und ich wollte von ihm wissen, ob denn das nicht dann im Umkehrschluss bedeutet, dass Entwicklungshilfe für diese Länder aufgestockt werden müsste, damit die Menschen dort wieder eine Perspektive haben und auf die Flucht verzichten.
Wir tun eine ganze Menge. Allein das Entwicklungsministerium setzt in dieser gesamten Legislaturperiode 12 Milliarden Euro ein, um in den Herkunftsländern die Ursachen von Fluchtbewegungen zu bekämpfen. Da gehören Infrastrukturprogramme dazu, die wir jetzt insbesondere auf Nordafrika, aber auch Westafrika und Ukraine konzentrieren und natürlich auf den Nahen Osten, also dort, wo die meisten Flüchtlinge herkommen. Wir engagieren uns im Balkan, dass wir berufliche Bildung fördern, um junge Leute so zu qualifizieren, dass sie eine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt. Aber wir müssen natürlich schon auch sehen, die tiefere Ursache der Flucht Bewegung, mit der wir im Moment konfrontiert sind, liegt auch darin, dass wir uns über viele Jahre wohl zu wenig diesen Herkunftsländern von Flüchtlingen zugewandt haben. Wissen Sie, das sind viele beteiligt. Ich will überhaupt gar keine Schuldzuweisung betreiben. Das führt uns im Moment nicht weiter. Wir müssen alle Energien jetzt darauf konzentrieren, Antworten zu finden auf diese Krise. Wir brauchen zunächst auch Maßnahmen, die schnell wirken. Das Welternährungsprogramm ist so ausgestattet, dass die Essensrationen auf unter 1000 Kalorien am Tag reduziert werden mussten. Es sind noch nicht einmal die Hälfte der Zusagen erfüllt worden, die die Staaten international dem Welternährungsprogramm gegeben haben. Und deswegen appellieren wir auch an die internationale Gemeinschaft, da muss jetzt dringend nachgesteuert werden. Wir haben übrigens von deutscher Seite unsere Zusagen nicht nur erfüllt, wir haben auch noch zusätzlich jetzt 20 Millionen Euro für den Libanon und den Irak, also für das Welternährungsprogramm, das dann diese Mittel für die Bevölkerung vor Ort umsetzt. Aber es gibt viele andere unserer Partner im Geberkreis, die eben auch ihren Beitrag leisten müssen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass Hilfsorganisationen an den Rand ihrer Kapazitäten kommen, weil zahlreiche Mitglieder der internationalen Gemeinschaft ihre Zusagen nicht erfüllt haben. Wie erklären Sie sich das? Sind das alles leere Versprechungen, die da gemacht wurden?
Ja, man trifft sich zu internationalen Konferenzen und verabredet sich zu Beiträgen, die aber eben dann auch eingebracht werden müssen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass man weiter diplomatische Initiativen ergreift und dass auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingebunden wird, dass die Regionalmächte um Syrien herum auch mit an den Tisch kommen. Und es hilft nicht, wenn der eine auf den anderen zeigt und alle miteinander zu wenig tun, sondern wir müssen die Menschen, die betroffen sind von diesem schrecklichen Bürgerkrieg in Syrien, in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen und dafür sorgen, dass sie schlicht ein Überleben haben durch konkrete Unterstützung für die Bevölkerung vor Ort mit unseren Instrumenten, die wir haben, aber auch mit den internationalen Organisationen wie UNICEF und Welternährungsprogramm, die vor Ort darauf warten, dass wir sie endlich so ausstatten, dass sie auch alle Menschen erreichen können.
Ihr Chef, Bundesentwicklungsminister Müller, misst ja im Gegensatz zu seinem Vorgänger der Arbeit von NGOs und der Zivilgesellschaft insgesamt sehr viel größere Bedeutung zu. Wie können denn zivilgesellschaftliche Gruppen dazu beitragen, dass die Menschen in ihren Heimatländern wieder eine wirtschaftliche Perspektive haben und somit auch nicht unbedingt nach Europa wollen?
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen leisten einen ganz wichtigen Beitrag, weil sie nahe an den Menschen sind. Gerade in den Ländern, wo wir gar keine staatliche Entwicklungszusammenarbeit aufsetzen können. Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir mit unserer Unterstützung die Menschen direkt erreichen, dass jeder Euro, der für Hilfe gedacht ist, auch wirklich bei den hilfesuchenden Menschen ankommt und nicht in dunklen Kanälen auf dem Weg dorthin versickert. Und wir haben ein Interesse daran, dass unsere Entwicklungsprojekte in die Breite der Bevölkerung hineinwirken. Und dazu ist es notwendig, dass man auch die Kräfte innerhalb einer Gesellschaft stärkt. Entwicklung kann man nicht von außen in ein Land hinein importieren, sondern das muss aus dem Land heraus wachsen. Und deswegen wird man strukturelle Veränderungen und mittellangfristige Verbesserungen nur erreichen, wenn die Gesellschaft insgesamt auch sich auf den Weg machen kann. Und dazu sind die Nichtregierungsorganisationen unverzichtbar.
Sie waren Gast hier in Köln beim Kolpingtag. Was ist Ihr Bezug zum Kolpingwerk Deutschland?
Ja, zunächst mal habe ich natürlich auch in meinem Wahlkreis Kolping-Familien und ich freue mich, dass ich jetzt auch in meiner Arbeit als Staatssekretär im Entwicklungsministerium mit Kolping International zu tun habe. Kolping hat eine besonders intensive Erfahrung im Thema berufliche Bildung und Ausbildung, die für uns ganz wichtig ist. Wir haben in vielen Ländern die Situation, dass es zwischen akademischer Ausbildung und Nichtqualifizierung wenige Zwischenstufen gibt. In Deutschland haben wir das anders organisiert mit unserer Berufsausbildung. Wir sind damit nahe auch an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und deswegen haben wir kurze Wege von der Schule in den Arbeitsmarkt. Daran haben viele, viele Staaten ein großes Interesse, gerade in den Ländern, wo die Bevölkerung schnell wächst. Und diese Expertise, jungen Leuten eine ganz konkrete Perspektive mit Qualifizierung, Bildung, Ausbildung zu geben, das setzen wir gerne auch mit Kolping International um. Im Grunde genommen ist Adolf Kolping schon weit vor der dualen Ausbildung in Deutschland auf diesem Weg unterwegs gewesen und deswegen können wir hier viel einbringen. Unsere Partnerländer wissen, wovon wir sprechen, wenn wir ihnen solche Angebote unterbreiten. Und wir setzen sie auch mit großem Erfolg um, auch mit Kolping International.
Fluchtursachen bekämpfen, aber wie, das ist derzeit eine der wichtigen Fragen. Und darüber habe ich gesprochen mit Thomas Silberhorn. Er ist Staatsminister im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio. Ja, und über die europäische Flüchtlingskrise haben wir ja im Laufe dieser Sendung schon gesprochen. Dabei geht es allerdings anderen Industrienationen außerhalb Europas noch weitaus schlechter. Ein Beispiel ist Südafrika. Das Land erlebt seit dem Ende der Apartheid vor 25 Jahren eine massive Flüchtlingsbewegung. Alleine aus Simbabwe kamen einige Millionen Flüchtlinge illegal ins Land und außerdem stagniert die Wirtschaft. Der Strom ist knapp und die Rohstoffpreise sinken. Südafrika steckt also inzwischen in einem Teufelskreis. Das sagt Pater Emil Blaser, der Kolpingpräses von Johannesburg. Und er war zum Kolpingtag 2015 extra nach Köln gereist.
What we have is an incredibly high rate of unemployment.
Wir haben eine unglaublich hohe Arbeitslosenrate. Nach offiziellen Angaben 24-25%. Wenn Sie mich fragen, sind aber 40-45% arbeitslos. Und als Konsequenz haben wir eine absolut krasse Kriminalitätsrate.
Now, as a result of this high rate of unemployment, what we have is an incredibly high rate of crime.
Emil Blaser ist Südafrikaner mit italienisch-schweizerischer Abstammung. Anders als viele seiner weißen Landsleute möchte er das Land nicht verlassen, auch wenn die Sicherheitslage dramatisch ist. Der Dominikaner ist Chefredakteur des christlichen Radiosenders Radio Veritas und er ist Kolpingpräses von Johannesburg. In dieser Funktion kann er in der Regel schwarze Jugendliche unterstützen, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Als erstes vermitteln die Kolping-Mitarbeiter den Jugendlichen soziale Kompetenz, erklärt der 73-Jährige. Zunächst sollen die jungen Leute sich selbst besser kennenlernen, sollen sich auch auf die anderen besser einlassen können.
Introducing them to skills like cooking.
Erst dann bringt man ihnen Handwerkliches bei, Kochen, Schreinern oder Ähnliches. Kolping zeigt Jugendlichen, die keine Ahnung haben, was sie machen sollen, welche Möglichkeiten es gibt. Emil Blasers Mitarbeiter helfen dann auch bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Finanzielle Unterstützung kommt für die christlichen Jugendlichen im Übrigen auch von Kolping Deutschland. Das Phänomen, welche Entwicklung die Jugendlichen innerhalb kürzester Zeit erleben, nennt der Kirchenmann unglaublich. Am Anfang des Programms seien die jungen Leute alle ruhig und schüchtern, aber nach 2 Wochen seien sie komplett gewandelt, werden zu neuen Leuten. Viele haben diese Möglichkeit genutzt und haben eine Arbeit aufgenommen, haben Hoffnung bekommen. Das ist für mich sehr wichtig, erklärt der Pater. Außerdem engagieren sich er und seine Mitarbeiter dafür, die bislang noch relativ unbekannten Kolpingsfamilien zu etablieren. 5 dieser Familien gibt es im Moment in der Region. Alle befinden sich in den Townships, wo die schwarze Bevölkerung lebt. Die Familien sollen in der Gemeinde mitarbeiten und die örtlichen Priester bei ihren Aufgaben unterstützen. Aber letztendlich will Pater Emil Blaser vor allem eins: den Menschen wieder Hoffnung geben. Und Kolping liefert genau das. Wir geben Menschen Hoffnung, sagt der südafrikanische Kolping-Präses. Wir zeigen den Jugendlichen, dass sie mit ein bisschen Fantasie dahinter kommen, was ihre Gaben sind. Also viele junge Leute, die an unserem Programm teilgenommen haben, finden Arbeit und haben Erfolg. Und sie haben wieder einen Grund, weiterzuleben. In der Regel finden sie Arbeit.
And they have some reason to live for the future and they can usually find employment.
Kolping gibt Jugendlichen in der Diözese Johannesburg eine Perspektive. Mit Kolping-Präses Emil Blaser hat Tobias Fricke gesprochen. Und das war Domradio weltweit. Um den Kolpingtag 2015 ging es heute hier. Nach Hören und nach Lesen können Sie wie immer alles bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss.